Nein, es ist alles gut, aber es musste einmal sein, Kinas, ihr seid hier nach wie vor richtig.
Bei Tatort Krankenhaus, wenn erste Fehler machen.
Und jetzt so, wie ihr es kennt.
Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
So, wir nehmen jetzt aber unsere Weihnachtsmützen noch ab und lass uns loslegen mit der letzten Episode. Nach wie vor bei RTL Plus, immer eine Woche vorher kostenlos und danach jeden Donnerstag auf allen anderen Plattformen.
Und nach wie vor auch mit uns beiden, Tanina und Peter, sind hier. Schön, dass ihr dabei seid. Heute, ja, ist wirklich wieder ein abenteuerlicher Fall, muss man sagen, der auch noch nicht abgeschlossen ist, den wir aber hier begleiten werden und ja, der einem die Haare zu Berge stehen lässt. Es geht um die 13-jährige Schülerin Maya und in diesem Fall arbeiten wir auch wirklich mit dem Klarnamen. Sie heißt Maya, da hat uns ihre Mama drum gebeten.
Ja, sie möchte, dass wir den Klarnamen nennen und sie hat uns auch noch eine Mail zukommen lassen, aus der wir auch später nochmal das ein oder andere vorlesen, weil es doch sehr emotional ist und wir euch das nicht verschweigen wollen.
Und wir haben heute auch nochmal eine Hörermail von euch dabei. Janine schreibt uns, liebes Tatort-Krankenhaus-Team, erstmal ein großes Lob an euren Podcast. Ich komme selber aus der Pflege. Ich bin Krankenschwester auf einer Chirurgie. Ich hoffe, ich erreiche Menschen mit meiner Schilderung, warum es zu Fehlern, in Klammern schreibt sie, Dekubitus kommt. Also es geht um einen Fall, den wir hatten aus der Pflege.
Genau, so ein Durchliegegeschwür.
Genau. Sie schreibt, aktuell haben wir eine sehr harte Zeit. Uns wurden die Servicekräfte gestrichen. Sie haben uns sehr unterstützt mit Essen abfragen, in den Computern Essen bestellen, sowie das Ein- und Austeilen der Tabletts dreimal täglich. Zudem kümmern sie sich um die Getränkebestellung, die Wäsche füllen, Schränke auf und vieles mehr. Da die Krankenkassen diese Stellen nicht mehr refinanziert, wurden sie alle gekündigt. Somit bleiben auch diese Arbeiten an uns Pflegekräften hängen. In den letzten Diensten hatten wir keine Pause und sind im Durchschnitt 2 Stunden länger geblieben. Das Resultat ist erschreckend. Nicht nur, dass wir die Patienten nicht mehr ordentlich versorgen können, sondern auch wir sind am Ende unserer Kräfte. Das Krankenhaus spart so enorm. Zum Beispiel wurde uns nun verboten, das Wasser zu trinken. Ich nehme an, sie meint die Wasserflaschen, die dann auf den Tabletts draußen auch stehen, wo man sich als Patient mit Wasser versorgt. Und auch wenn mal Essen übrig bleiben sollte, dürfen wir es nicht essen, sondern müssen es entsorgen. Unsere Schichtzeiten wurden gekürzt, um Geld zu sparen. Wir schaffen es aber nie pünktlich Feierabend zu machen. Sollte man Überstunden machen, muss man ein Formular ausfüllen, in dem man genau sagt, wer, warum und wie lange länger gearbeitet hat. Dieses Formular wird dann geprüft und nicht immer akzeptiert. Das ist nur ein Bruchteil von den unmoralischen Umständen in der Pflege. Ich liebe meinen Job, schreibt Janine, aber langsam wird der Traum zu einem Albtraum. Ich hoffe, ihr macht das öffentlich, um mehr Menschen zu erreichen. Vielleicht wird sich was ändern. Liebe Janine, das sind ja wirklich Horrorgeschichten, die du uns hier schilderst. Also wir können das nicht prüfen, geschweige denn auch wirklich beurteilen. Aber wir nehmen das heute sehr gerne als Botschaft von dir auf.
Ja, und vielleicht fühlen sich auch die Verantwortlichen jetzt aufgerufen, dazu einmal Stellung zu nehmen. Meldet euch gerne bei uns. Die harten Fakten sprechen ein Stück weit für Janines Schilderung.
Ja, dass der Personalmangel im Pflegeheim deutlich sichtbar ist, das zeigt sich an verschiedenen Zahlen, hat auch jeder schon von gehört. Um die bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen, rechnet beispielsweise die Gewerkschaft Verdi mit einem Bedarf von allein 110.000 zusätzlichen Pflegekräften. Und Prognosen rechnen bis 2030 sogar mit einem Mehrbedarf von 300.000 Stellen. Und dabei ist die Altenpflege ganz besonders betroffen.
Ja, und an dieser Stelle ist vielleicht auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts hinzuweisen, das erst vor wenigen Tagen gesprochen wurde. Da ging es darum, dass eine Pflegerin bzw. zwei Pflegerinnen geklagt hatten auf Ersatz ihrer Überstunden. Die wurden nämlich immer nur dann gezahlt, das waren beides Teilzeitkräfte, wenn diese Überstunden über den Stunden einer Vollzeitkraft lagen. Erst dann wurden die ausgezahlt. Und die haben jetzt in letzter Instanz Recht bekommen, dass die Überstunden auch schon, wenn sie mehr als ihre vereinbarte Teilzeitarbeiten ausgezahlt werden müssen. Und das, denke ich, wird eine sehr, sehr große Bewandtnis in diesem Bereich haben.
Nennt man sowas nicht einen Präzedenzfall?
Ja, das ist sicherlich ein Präzedenzfall, weil das oftmals nicht so gehandhabt wurde. Und das ist, glaube ich, sehr interessant für alle, die so im Pflegebereich tätig sind, beziehungsweise für alle, die Teilzeit arbeiten und dann Überstunden leisten und die bisher nicht ausgezahlt worden sind, weil man sagte, du erreichst ja keine Vollzeitkraft, also werden die nicht ausgezahlt. Da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, das ist so nicht zulässig. Und die Problematik, die du angesprochen hast, ist besonders dramatisch im Bereich der Altenpflege und da im ambulanten Bereich. Viele Pflegedienste nehmen keine neuen Patienten auf. Einige sind sogar gezwungen, bestehende Verträge aufzulösen. Besonders alleinstehende Senioren stehen dann vor einem großen Problem.
Ja, weiteres Problem natürlich auch die Insolvenzen von Krankenhäusern, hängen ja dann auch noch mit dran.
Ja, das ist mittlerweile ein ganz großes Thema. Also das hatten wir früher überhaupt nicht. Und jetzt ist es so, dass wir Krankenhausträger verklagen und mitten im Prozess im Laufe der Jahre erhalten wir die Mitteilung, der Krankenhausträger ist in Insolvenz. Und wenn man weiß, dass man in einem Insolvenzverfahren meist nur eine ganz, ganz kleine, wenn überhaupt eine Quote bekommt, also regelmäßig sind die Quoten bei 0, 1, maximal 2%, das ist wirklich das, was 90% der Fälle ausmacht, dann bleibt nachher nichts übrig von einem möglichen Schadensersatzanspruch, weil den kann man dann nur zum ganz, ganz geringen Teil durchsetzen. Und das ist ein Problem, was es vor 10, 15 Jahren noch überhaupt nicht gab und jetzt zunehmend schwierig und problematisch wird.
Ja, und es ist ja auch noch ganz spannend, was da noch passiert. Ne? Stichwort Krankenhausreform, wie sich das alles noch auswirken wird. Also da lautet der Plan der Regierung ja weniger Krankenhäuser, dafür mehr Qualität in den Verbleibenden. Bringt das auch Veränderungen für deine Arbeit mit?
Das bleibt abzuwarten. Es bringt auf jeden Fall Veränderungen für Patienten mit, weil die müssen oftmals jetzt deutlich weiter anreisen zu einem Krankenhaus, das sie dann versorgt. Also das wird von der Logistik her schon deutlich schwieriger. Und wenn man einmal überlegt, Besuche von Angehörigen, von Freunden, von Bekannten haben oftmals auch, man kann schon sagen, eine heilende Wirkung. Die tragen mit zur Genesung bei, dass man da entsprechend Unterstützung bekommt. Und das wird dann weniger, wenn man immer 200-300 Kilometer fahren muss, dann kommt man nicht mehr täglich. Und das führt sicherlich auch dazu, dass der Heilungsprozess ein Stück weit länger dauert. Weil man muss wissen, als Schadensposition kann man auch Besuchsfahrten von Angehörigen mit geltend machen, wenn die dazu dienen, und das ist regelmäßig der Fall, die Genesung zu fördern. Das ist eine Schadensposition. Und darum sehe ich da schon ein gewisses Problem. Und ein anderes Problem, warum denn Fehler entstehen? Es ist ja nicht so, dass das alles schlechte Mediziner sind, alles schlechte Pflegende, sondern das sind einfach den Situationen geschuldet. Nämlich es ist zu wenig Personal da, man muss Überstunden machen, ist ermüdet, man kann sich nicht mehr, wie Janine jetzt auch geschrieben hat, um die Pflegenden kümmern, um die Kranken kümmern. Und da passieren einfach Fehler. Also da will ich mal eine Lanze brechen für alle in der Medizin, in der Pflege Tätigen. Die Fehler lassen sich mitunter gar nicht vermeiden. Die würden jedem von uns, auch jedem, der jetzt hier zuhört und sagt, nee, ich könnte das besser machen. Nein, das würde uns allen passieren. Das ist auch der Situation geschuldet. Natürlich gibt es im Einzelfall schon den Umstand, dass der Arzt, die Ärztin was falsch gemacht hat, losgelöst von der allgemeinen Situation. Aber diese trägt sehr, sehr viel dazu bei, dass es zu Fehlern in diesen Bereichen kommt.
Jetzt muss ich sagen, ich kenne die Krankenhausreform jetzt auch nur in einzelnen Punkten. Aber wir haben ja schon öfter auch mal so Fälle gehabt, wo es darum ging, dass zum Beispiel ein behandelnder Arzt eher hätte sagen müssen, Mensch, das ist gar nicht so genau mein Metier. Ich hätte den Patienten jetzt vielleicht doch schon mal ganz woanders hin überweisen müssen, zu einem Facharzt, zu einem Fachklinikum. Jetzt soll es ja so sein, weniger Kliniken, aber dafür, Stichwort Qualität besser, dass das alles besser sortiert ist. Ich frage mich, ob das auch logistisch alles so funktionieren wird. Weil zum Beispiel auch mal ein Fall, da ist jemand im Rettungswagen, wurde noch entschieden, okay, Mensch, in welchem Krankenhaus bringen wir den jetzt unter? Ach, da wurde er vielleicht auch abgelehnt, da ist voll. Wie das alles so funktioniert, dass die Leute auch wirklich dahin kommen, wo sie dann auch hingehören.
Ja, ich denke, das ist so ein Stück weit auf dem Reißbrett entstanden, diese Krankenhausreform. Die muss ich einfach erstmal in der Praxis beweisen. Und ich habe da große Zweifel, dass das so funktioniert, wie sich das Herr Lauterbach vorstellt. Und ich vermute mal, dass es zu durchaus mehr Insolvenzen künftig kommen wird als heutzutage. Weil man muss ja schauen, die kleineren Krankenhäuser leben wirtschaftlich auch von Operationen, die sie dann nicht mehr machen dürfen, die dann in spezialisierten Häusern gemacht werden, aber diese Gelder fehlen. Und das wird sicherlich auch eine Problematik werden, die auf viele Krankenhausträger zukommen wird.
Wir machen natürlich jetzt so ein großes Fass auf, wo wir eigentlich gar nicht Experten sind, aber ich denke, durchaus können wir das mal anreißen.
Das ist unsere laienhafte Vorstellung von dem Ganzen. Nein, wir sind keine Experten in diesem Bereich. Ob das die Politiker immer sind, mag jeder für sich selber entscheiden.
Lass ich mal so stehen von dir.
Und wir wollen nur auf die Problematik, die uns in den Sinn kommt, hinweisen.
Jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Fall. Maja, hatten wir schon erwähnt. Maja ist ein Teenager. Erst vor wenigen Tagen, Anfang November, ist die Schülerin 13 Jahre alt geworden. Seit ihrer Geburt leidet das Mädchen an einer seltenen Darmerkrankung und trägt auch einen künstlichen Darmausgang. Im Alter von 10 Jahren musste das Mädchen sich einer umfangreichen Operation unterziehen. Das Ergebnis war wenig zufriedenstellend. Maja hat ständig Schmerzen, sie erbricht Blut. Mit diesen Symptomen wird sie von zahlreichen Ärzten behandelt und untersucht, mit der Folge, dass Maja im vergangenen Jahr erneut am Darm operiert wird. Diesmal in Deutschlands größter Klinik, der Charité in Berlin. So, jetzt wird's vielleicht für einige von euch ein wenig unappetitlich. Dort finden die operierenden Ärzte bei der Eröffnung des Darms, wie es im OP-Bericht heißt, eine alte, verstuhlte Kompresse mit sichtbarem Röntgenstreifen, die anschließend entfernt und fotografiert, also somit dokumentiert wird. Mittlerweile ist Majas Verdauungstrakt aber so weit geschädigt, dass sie einen weiteren künstlichen Darmausgang bekommt und auch künstlich ernährt werden muss, zumindest temporär. Das ist quasi schon der ganze Fall, also heute wirklich mal von uns ganz kurz geschildert. Wir haben auf diverse medizinische Details verzichtet, aber das, was ihr bis hierhin gehört habt, das reicht schon für unseren Fall heute, für die juristische Aufarbeitung. Zuerst mal, Peter, man sollte ja jetzt eigentlich meinen, das müsste eine einfache Nummer sein, vielleicht direkt auch eine außergerichtliche Verständigung mit dem Haftpflichtversicherer des vormaligen Krankenhauses, also vor der Charité. Das ist aber weit gefehlt. Ich würde ja jetzt sagen, die müssen ja was vergessen haben, den Röntgenstreifen, alles, was man jetzt bei ihr im Darm gefunden hat.
Das wäre an sich anzunehmen, ja, das war auch mein erster Gedanke, aber erstaunlicherweise muss man sagen, die ausschlaggebende Frage in diesem Fall ist doch die, wie kommt die Kompresse in Majas Darm? Und hier kam der Versicherer, ja, ich will schon sagen, auf die abenteuerliche und auch völlig abstruse Idee, Maja müsse die Kompresse gegessen haben. Dann sei sie in den Darm gewandert und dort verblieben.
Also wir wissen von Majas Mutter, dass ihre Tochter ein Picky Eater ist. Also bei uns zu Hause würde man jetzt sagen, Lecksch, pingeliger Esser, mach nicht alles. Selbst wenn Maja das nicht wäre, warum sollte die eine Kompresse mit Röntgenstreifen essen?
Ja, davon sind wir auch ausgegangen. Mal davon abgesehen, dass es diese Kompressen auch nicht frei zu kaufen gibt. Sie werden nur im OP verwendet, sie werden auch nur da gelagert. Man hat also da auch keinen leichten Zugriff. Also Maja müsste sich dann schon quasi in den Operationssaal eingeschlichen haben, die Kompresse aus einem Schrank entfernt und dann gegessen haben. Und dann müsste sie weitergewandert sein bis in den Dünndarm.
Ich sehe das nicht.
Ich sehe das auch nicht so. Das ist völlig an den Haaren abstrus herbeigezogen. Und das bestätigt auch die Charité in Berlin. Allein schon aufgrund Majas Darmmobilisationsstörung und ihrer anatomischen Verhältnisse sei das völlig unmöglich und daher auch ausgeschlossen.
Und all das sieht die Versicherung nach wie vor nicht ein? Oder der Versicherer?
Nein, der Versicherer hat auch ein Gutachten eingeholt von einem in Anführungszeichen Sachverständigen und der sagt auch, ja, er geht davon aus, dass Maja die Kompresse gegessen hat. Du hörst nichts darum, es fehlen mir die Worte. Und jetzt müssen wir wirklich klagen, weil eine ausrichtliche Verständigung nicht möglich ist. Und wir werden sehen, wie das Gericht entscheiden wird. Und die Kompresse ist auch nicht so klein. Also es ist ein großes Stück mit dem Röntgenstreifen, wie es auch bei dieser Operation, die dann damals vor Jahren durchgeführt worden ist, eingesetzt worden ist. Genau eine solche. Ja, und die ist dann gegessen worden.
Also, wir haben ja schon über Majas Mutter auch gesprochen. Jetzt versuche ich mich mal gerade in ihre Lage zu versetzen. Ich höre Ärzte, die sowas sagen. Also wir wissen jetzt nicht, was der Teenager gesagt hat, aber was, wie hat da die Mutter darauf reagiert? So ein Vorwurf, die wird doch gesagt haben, mein Kind im Leben nicht, Freunde.
Ja, also sie hat immer mal das muss man vielleicht dazu sagen, so an Kleidung ein bisschen genagt, vielleicht als Übersprunghandlung oder so. Und vielleicht hat sie dann den einen oder anderen Stofffaden auch mal zu sich genommen.
Es gibt ja durchaus Menschen, die die irrsten Sachen essen. Gibt es bestimmt einen Fachbegriff, den weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es gibt ja Menschen, die essen ihre Haare büschelweise. Es gibt Menschen, die essen Watte. Ich habe mal einen Film gesehen, da hat eine das Innere ihrer Matratze, diesen weichen Schaumstoff, gegessen. Aber da hätte es doch bei Maya irgendeine Vorgeschichte gegeben.
Aber man muss sich ja klar machen, erstmal gab es keinen freien Zugang zu dieser Kompresse. Sie hätte da quasi eindringen müssen in den Operationssaal und die dann entwenden und essen müssen. Die hatte auch eine Größe, die man kaum essen kann. Dann sagen die Ärzte in der Charité, aufgrund ihrer Darmerkrankung war es nicht möglich, dass diese Kompresse in dieser Größe bis dahin wandert, wo sie aufgefunden worden ist. Und sie ist, das ist das Letzte, dort aufgefunden worden, wo operiert worden ist. Und sie wurde nachweislich bei der Operation, die jetzt hier im Raum steht, auch eingesetzt. Also das ist nur als abenteuerlich zu bezeichnen, dass sie die gegessen hat. Und wenn du danach fragst, was die Mutter dazu sagt, dann hat uns diese noch eine Mail geschrieben, aus der ich, um da nicht was Falsches zu sagen oder was wegzulassen, ein paar Passagen vorlesen möchte, wenn das in Ordnung ist. Und sie schreibt unter anderem: Abgesehen davon, wie man nun im Nachgang mit Mayas Fall umgeht und sich keinerlei Schuld eingesteht und diese eher noch auf das Kind schiebt, muss man auch einfach mal betonen, dass ich immer wieder mit Maya in die Rettungsstelle bin und immer wieder mit der Aussage abgespeist wurde, dass es ihre Grunderkrankung ist. Sämtliche Ärzte haben einen deutlichen Darmverschluss über Jahre nicht erkannt und der Familie nie Gehör geschenkt. Mayas Kindheit wurde über Jahre davon geprägt, sich wegen der Schmerzen und wahnsinnigen Übelkeit nur noch im Bett aufhalten zu können. Und das Traurige an allem ist, dass ich zum Ende versucht habe, die Ärzte zu überzeugen, dass nur ein Fremdkörper ursächlich sein kann. Und dass es im Herbst 2023 so extrem schlimm wurde, ich angefangen habe, an mir und meinem Verstand zu zweifeln und mir dachte, wenn die Ärzte sagen, dass es eben ein CIPO, das ist diese Krankheit, an der Maya leidet, Schub ist, dann wird das wohl auch so sein. Die wissen ja, was sie sehen. Ich wollte im Herbst 2023, als sich die Situation auf einmal zugespitzt hatte, nicht mit ihr ins Krankenhaus. Zum Glück hat meine Mama, die selbst Intensivkrankenschwester ist, so einen Druck ausgeübt, dass da was nicht stimmt und wir dahin müssen. Nachdem mir dauernd gesagt wurde, dass das eben die Symptomatik ihrer Grunderkrankung ist und ich mich eben damit abfinden müsse, war ich nicht mehr in der Lage, einschätzen zu können, wann reagiert werden muss. Hätte meine Mutter sich nicht durchgesetzt und mich überzeugt, in die Klinik zu fahren, hätte Maya wegen des extrem hohen Kaliumwerts die Nacht nicht überlebt.
So dramatisch war das.
Ja, und ein letzter Satz. Ich möchte einfach an andere Eltern appellieren, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Egal, was Ärzte sagen. Wenn man der Meinung ist, da stimmt etwas nicht, so lange darauf bestehen, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Ich habe irgendwann nicht mehr auf mein Bauchgefühl gehört. Und das hätte einfach noch viel schlimmere Folgen haben können. Soweit die Mutter von Maya.
Was man sich dann auch selber vorwirft nach einer Zeit. Gut, dass sie ihre Mutter hatte noch, also die Oma von Maya, die dann nochmal einen klaren Blick drauf geworfen oder vielleicht auf ihr Bauchgefühl gehört hat.
Ja, das haben wir immer wieder, dass sich Angehörige dann die Schuld geben am Tode des Partners, des Kindes oder zumindest an der schwerwiegenden Erkrankung, Verletzung. Das ist aber nicht richtig. Der Ansatz muss immer sein, man muss den Ärzten vertrauen können. Das heißt nicht blindlings vertrauen, sondern man kann schon mündig und kritisch etwas nachfragen, aber ein Urvertrauen, Korrektur, ein Grundvertrauen sollte schon da sein, weil sonst ist eine Behandlung auch nicht mehr möglich. Und sich selbst die Schuld zu geben als Laien ist nie gerechtfertigt. Aber sicherlich der Appell, mal seinem Bauchgefühl zu folgen, bis sich das vielleicht verifiziert hat, das ist schon ein Vorschlag, dem ich auch ohne weiteres zustimmen kann.
Ein Bekannter von mir, der ist Kardiologe, und der hat mal zu mir gesagt, natürlich höre ich auf die Eltern. Natürlich höre ich auf die Mütter, ob die jetzt eine medizinische Ausbildung haben oder eben gar nicht. Aber die haben dieses Kind zu Hause 24/7 und die wissen genau, wenn das Kind, das ist heute anders, Das reagiert heute anders, da stimmt was nicht, da ist was. Natürlich können die daneben liegen oder vielleicht auch nicht die richtigen Befunde erheben oder was auch immer. Aber er sagt, das ist ganz wichtig, weil ich kenne das Kind nicht so gut. Und wenn eine Mutter mir sagt, irgendwas ist da, dann ist da auch was dran und da sollte man drauf hören, seine Meinung.
Vollkommen richtig, da kann ich mich nur anschließen.
Ja, wir haben euch am Anfang ja schon gesagt, dieser Fall ist noch nicht abgeschlossen. Da seid ihr noch dran. In welche Richtung wird das denn gehen? Was erhofft ihr euch? Wie viel kannst du da sagen? Weil der Zustand von Maja mit 13 Jahren ist ja nun nach wie vor ein sehr schlechter Zustand.
Ja, es bleibt nichts anderes, als das klageweise geltend zu machen, was an Schäden entstanden ist. Und wir wollen uns auf jeden Fall auch zur Wehr setzen gegen diese, ich wiederhole es gerne nochmal, abenteuerliche und absurde Einlassung der Versicherung, dass sie die Kompresse gegessen habe. Also ich denke nicht, dass sich das im gerichtlichen Verfahren weiter aufrechterhalten lassen wird. Und ja, mal schauen. Also ich finde es traurig, dass so quasi, auch wie die Mutter richtigerweise sagt, einem 13-jährigen Kind dann die Schuld zugeschoben wird und nicht dafür eingestanden wird und gesagt, okay, die Kompresse haben wir bei der Operation vergessen. Wie gesagt, die wurde auch bei dieser Operation eingesetzt. Nicht dazu zu stehen und jetzt so ein 13-jähriges Kind klagen zu lassen. Aber gut, so ist es in dem Fall. Und wir werden euch berichten, wie es ausgeht. Das wird sicherlich noch einige Jahre dauern. Also haben wir auch die Verpflichtung, noch einige Jahre diesen Podcast für euch aufzulegen. Und wir hoffen beide, dass ihr auch diese Jahre dabei sein werdet.
Das war die Neujahrsansprache von Peter Gellner.
Und abschließen wollen wir die heutige Episode noch mit einer kurzen Hörermail von Katja, die das schreibt bzw. einen Tipp gibt zu unserer letzten Episode. Bei der Verbraucherzentrale gibt es regelmäßig kostenlos Online-Vorträge zum Thema Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht. Vielen Dank, liebe Katja, für diesen Tipp, den wir hier gerne weitergeben, weil wir über diese Thematik auch ausführlicher gesprochen haben. Und für heute soll es dann sein Bewenden haben. Wir wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage.
Ja, genießt es, entspannt euch und wenn es auch mit einer Folge Tatort Krankenhaus im Ohr ist.
Bis dahin. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.